Okay, wie ihr wisst, ich komme aus der Schweiz. Wenn ihr etwas nicht versteht, dann sagt es, weil Hochdeutsch sprechen ist für Schweizer eine Fremdsprache. Ich komme aus einer kleinen Stadt, die nennt sich tatsächlich Granja Bigot. Das ist so. Und in meiner ganzen Kindheit haben sich alle Menschen auf der Straße begrüßt mit Grüß Gott. Als ich hierher geflogen bin am Mittwoch, war auf der vorderen Reihe alles Menschen aus dieser Stadt. Und das war für mich so ein Zeichen, bei meinem Vortrag zu bleiben bei diesem Thema. Weil das ist ein Spartenprogramm, ein Minderheitenthema. Ich habe keine Ahnung, warum das bei manchen Menschen downgeloadet wird. Ich bin noch in der Demo-Version davon. Ich nenne es das göttliche Spiel. Es gibt andere Namen davon, aber ich nenne die nicht, damit nicht so viele Assoziationen damit gemacht werden. Ich spreche nicht darüber, was ich bin, denn das bin ich, darüber gibt es nichts zu sagen. Und wie wir alle wissen, die wahre Lehre kann nicht in Worte ausgedrückt werden. Der wahre Meister spricht in der Stille. Alles, was ich sage, ich habe keinen absoluten Anspruch darauf. Es ist einfach meine Erfahrung. Ich denke, dass dieses göttliche Spiel Menschen helfen kann, wenn sie es wirklich von Herzen spielen. Die, die noch ein Erinnerungsvermögen von uns haben, können sich vielleicht erinnern, als sie Kinder waren, ganz kleine Kinder, hatten sie imaginäre Freunde. Im besten Fall waren diese Freunde voller Herzensgüte, voller Geduld und Inspiration. Das sind nicht nur einfach eingebildete kleine Freunde, die in Tiergeistern, Feen oder Elfen oder Engel zu einem kommen, sondern das ist die göttliche Kraft, man nennt sie auch Shakti, die Urmutter, die sich in allen Formen ausdrückt. Und als ich Kind war und mit diesen Geistern und diesen göttlichen Helfern gespielt habe, habe ich mich immer erinnert, dass ich im Wesen Freude bin. Erst später, als mir meine Mitwelt gespiegelt hat, ich bin zu klein, zu dumm, zu ungehorsam, denn irgendjemandem nachfolgen, das mochte ich noch nie wirklich, begann ich durch diese Spiegelung eine Identität auszubilden. Wie wir alle wissen, im Erwachen, also die, die erwacht sind, verschwindet diese Identität nicht immer vollständig. Es bleiben Reststücke zurück, die tief im Unbewussten verborgen sind. Wenige Menschen erwachen gleich vollständig realisiert in der ganzen Tiefe. So ist es auch für mich ein ständiger Entfaltungsprozess. Ich erfahre immer neue Aspekte des Erwachtseins und erkenne dadurch, weil es auch für andere Menschen so scheint, dass wir so viele unterschiedliche Wahrnehmungen haben, was Erwachen sein könnte. Zurück zu den himmlischen Helfern. Es gibt einen Ausdruck dafür, der nennt sich Paramatma. Paramatma oder die Weltseele. Das Göttliche, das sich in allem ausdrückt, in allen Formen. Und das ganz individuell erfahren werden kann, ganz persönlich, nur für mich. Ich habe ein Zitat gefunden von Ramana Maharshi. Es ist immer gut, Ramana Maharshi aufzustellen oder ihn zu zitieren. Dann hat man eine Legitimation für das, was man sagen will. Ich muss das ablesen. Er hat dieses Spiel auch gespielt. Er war nicht nur im non-dualen Bereich, ganz klar war er im non-dualen Bereich, aber er hat dieses Spiel auch gespielt. Er hat dazu gesagt, Also, wir wissen ja alle, Ramana hatte den Berg. Er verehrte diesen Berg und hat ihn einmal umwandert. Und vielleicht haben sich manche schon gefragt, was für ihn diesen Berg bedeutet hat. Er hat gesagt, Arunachala ist das Herz der Welt, ist Shiva selbst. So wie wir uns mit dem Körper identifizieren, so identifiziert sich Shiva, die höchste Wahrheit, mit dem Berg. Es geschieht aus Liebe zu denjenigen, die ihn zu erkennen suchen, dass Shiva sich in der Form eines Berges sichtbar macht. Der Sucher findet Rat und Trost in seiner Nähe. Rat und Trost, darum geht es. Als ich erwacht bin, ich habe dieses Körper-Geist-System wurde sehr stark traumatisiert. Und nach meinem Erwachen, nach dem ersten Flash, weil der Mind nicht mehr so viel Energie gebunden hatte und der erste Bliss verflogen war, kamen wie Methanblasen an die Oberfläche, tiefe, tiefe Traumatas. Und für mich fühlte das sich viele Monate so an, als wäre es fast nicht mehr möglich zu leben. So stark waren diese Gefühle. Und ich bin sehr froh, ich hatte keinen Meister. Ich hatte auch nicht Möglichkeiten, viel in den Satsang zu gehen. Und ich war sehr froh, dass ich Zugang zu diesem Spiel, zu diesem göttlichen Spiel gekriegt habe. Das ist die Hinwendung zu meinem inneren Meister. Und ich kann nicht darüber sprechen, ohne innerlich darüber davon berührt zu werden. Zu spüren, nicht nur zu sehen, das Selbst, das sich in der Leerheit ausdrückt, aber dass da von innen her wirklich Liebe ist, die alles annimmt. Und ich habe so viele Menschen getroffen und ihr höchste Sehen ist, bedingungslos angenommen zu werden. Ich glaube, das ist die tiefste Sehnsucht, die wir alle haben. Und wenn nach dem Erwachen dieses Bewusstseinslicht in Winkel leuchtet, die wir nicht sehen oder noch nie gesehen haben, und so viel Schmerz da ist, und man sieht, dass man auch immer noch Hass da ist, und Ablehnung und Verurteilung, und vor allem von sich selber. Da kommt etwas, dieser göttliche Strom, und fängt das bedingungslos auf. Und umso mehr man sich dem hinwendet und in den Dialog geht, für mich fühlt es sich heute so an, dass alle Ladungen, die kommen, ich bringe sie zu meinem göttlichen Herzen, zu meinem inneren Meister. Und umso mehr Aufmerksamkeit ich dem gebe, wenn ich mit ihm spreche, wenn ich für ihn tanze, oder wenn ich für ihn male, oder wenn ich die belanglosesten Dinge des Alltags ihm erzähle, dann wird diese Verbindung immer stärker. Und es scheint so, als wäre da eine Dualität. Aber es wird klar gesehen, dass da auch niemand ist. Und trotzdem erscheint dieses Spiel, man kann es mit dem Verstand nicht erfassen. Es ist wirklich die zutiefst innerste Erfahrung seiner eigenen Göttlichkeit. Aber mein Mind ist noch nicht so geklärt, dass es mir möglich ist, in jedem, wirklich in jedem Moment zu erfassen, dass diese Form in Gott ist. Manchmal gelingt es, wenn diese innere Erhebung da ist, aber ganz oft im Leben ist es noch nicht so. Obwohl das Selbst schon da ist, ist dieser vollendete Ausdruck meiner Göttlichkeit noch nicht wirklich vorhanden. Ich kann mich beobachten, ich liebe noch nicht alle Menschen. Und ich bin auch nicht vollkommen still immer. Aber diese Hinwendung zu diesem inneren Meister zieht mich in die Stille. Es gibt manche Menschen, für die nimmt dieser Meister eine Form an. Es gibt ein ganz bekanntes Beispiel, das war Ramakrishna, der sehr Kali verehrte, oder auch Shiva. In Indien ist es für den Mind, der Inder, ist es sehr möglich, dass der innere Meister eine Form annimmt, dass er wirklich lebendig, physisch dasteht. Für manche Menschen ist es ein Duft, ein Klang. Für mich ist es eine Präsenz, ein göttliches Feld, das mich erfasst, das ich spüre und das immer bei mir ist. Und ich kann diese Präsenz auch in anderen Menschen spüren. Mit dieser Präsenz zu arbeiten, auch wenn man in der Non-Dualität ist, wenn man die Non-Dualität erkannt hat, ist eine Erweiterung in die Formwelt hinein. Man erkennt, dass Gott weder Form noch Leere ist. Wer weiß das schon von uns wirklich, was Gott ist? Das Mysterium ist unkennbar. Wir tun so, als wüssten wir es, aber wir wissen es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen beidem. Ich habe einen Fuß in diese Welt und den anderen in diese Welt. Umso mehr ich mich dem Göttlichen hingebe, umso mehr Mitgefühl fließt in die Welt. Es ist mir nicht möglich, den Menschen zu sagen, wenn sie mit ihrem Leid zu mir kommen, es ist einfach eine Geschichte, weil das ist nicht wahr. Für den Menschen ist es ein existenzielles Leiden. Und durch meine Anbindung zum Göttlichen ist es mir möglich, mitten in dieses Leiden hineinzuspringen. Ich weiß, dass es mich nicht mehr bedrohen kann. Es kann mich nicht mehr vernichten. Ich gebe euch ein Bild dazu. Ein Eisberg. Ganz oben die Spitze, das ist das, was die Persönlichkeit, das Ich, das immer noch eine Aufgabe erfüllt in der Welt, nämlich uns sich zu begegnen. Das ist ganz oben die Spitze. Der Unterbau ist das Unbewusste, das uns alle verbindet. Und was es trägt, ist das Meer, das Absolute. Im Prinzip ist all das nichts anderes als gefrorenes Absolutes, kristallisiertes. Der Fluss, der einfach für einen Bruchteil angehalten wurde, denn mehr ist es nicht. Aber wenn man oben auf der Spitze ist und durch dieses Unbewusste, durch all diese Traumata und all diese Verletzungen, die wir Menschen in uns tragen, durchgehen möchte, die Traumaarbeit machen, wissen es. Wenn man ein Trauma gelöst hat, kommt das nächste und das nächste. Man kann nie wirklich bis in die Tiefe durchbrechen. Und wir wissen nicht, ob sie wirklich verschwinden oder ob sie sich auflösen, was damit geschieht. Für mich fühlt es sich einfach an, als es Kraft verlieren würde. Und dieses Göttliche ist vom Absoluten ein kleiner Lichtstrahl, der ganz bis zur Spitze hinauf geht. Und umso öfter ich diesen Lichtstrahl wahrnehme, umso mächtiger und kraftvoller wird er, bis er das ganze Eis aufgelöst hat. Und alles in den Urgrund zurückfällt. So fühlt sich für mich diese Anbindung an zum Göttlichen. Warum gibt es vom Absoluten einen Strahl, der gegen oben dringt? Weil, wie wir alle wissen, ist für das Absolute, wie wir wissen, das ist blöd gesagt, aber wie es so heißt, ist diese Welt eine Illusion. Warum geschieht das trotzdem? Weil wir Menschen, das ist eine Erklärung von mir, wir sind Beziehungswesen. Alles, was hier passiert und geschieht, geschieht in Abhängigkeit voneinander. Alles bedingt sich, alles vergeht und entsteht in Abhängigkeit voneinander. Nichts kann ohne den anderen sein. Und obwohl gesehen wird, dass wirklich in Wirklichkeit nichts passiert, ohne die Dinge geschehen, sie entstehen und vergehen gleich wieder. ist auf der Oberfläche, wo wir uns begegnen, diese Beziehung, das A und O. Und wenn ich mit meiner inneren Göttlichkeit wirklich eine Beziehung habe, dann habe ich auch eine Beziehung zu meinem Mitmenschen. Und ich fühle ihn. Und es ist mir möglich, diese Gefühle, die ich wahrnehme, nicht mehr zu verdrängen. Und sie wirklich, wirklich zu spüren. Und das ist heilsam. Wir hatten heute Morgen schon darüber gesprochen, wie das möglich ist. Wie kann ich diese energetischen Ladungen, die in diesem System drin sind, so zulassen, bewusst Wahrnehmung, dass sie wieder in den Fluss der Energie zurückgehen können. Das ist möglich, wenn ich weiß, dass ich im Innersten bedingungslos geliebt werde. Und diese Liebe kann ich mir nicht zunächst, weil da immer noch Dualismus ist. Ich meine, da ist immer noch Wahrnehmung und etwas, das wahrgenommen wird. Und vielleicht war da einmal die Erfahrung, die jenseits der Ufer des Erwachens waren, aber diese duale Wahrnehmung kommt zurück. Für mich ist das so. Und innerlich zu spüren, von innen heraus, dass da diese Liebe ist, die alles zulässt, ermöglicht es mich, in mein Menschsein zu entspannen. Mein Menschsein mit aller Dummheit und Unbewusstheit auch annehmen zu können. Es ist nicht mehr so wichtig, darauf zu schauen, bin ich in jedem Moment erwacht oder bewusst und was nehme ich wahr, sondern ich kann mich wirklich ins Dasein entspannen. Und ich kann auch besser die anderen Menschen in ihrem So-Sein annehmen. Dieses göttliche Spiel hat noch eine andere, wichtige, für mich wichtige Komponente. Wenn ich mich auf den Gottesbegriff einlasse und ihn kläre, was er für mich bedeutet, wenn ich Schüler habe und die Schüler kommen zu mir, sie werden diese Begriffe, diese eigenen unterbewussten Gottesbegriffe auf mich projizieren. Dann brauche ich nicht mehr auf diese Projektionen einzugehen. Ich bin mir dessen bewusst. Ich hatte ein Gottesbild in mir, das sagte, ich muss mir die Liebe Gottes verdienen. Ich kann nicht einfach sein und es wird mir alles geschenkt. Ich muss etwas dafür tun. Meine Legitimation, einfach zu existieren, habe ich erst, wenn ich etwas erreicht habe, wenn ich etwas geleistet habe. Und wie wir alle wissen, wenn man solche inneren Bilder hat, brennt es einem aus, weil man kann nie ankommen. Und als ich konfrontiert wurde mit meiner inneren Göttlichkeit, mit dieser inneren, die manchmal eine innere Stimme auch ist, wurde mir klar, was ich eigentlich für ein Gottesbild hatte. Es war kein bedingungslos geliebt werden. Und wir meinen oft, dass wir das alles schon durchschaut haben. Aber unser Leben ist immer noch ein Zeugnis davon, dass wir hart arbeiten, dass wir glauben, etwas tun zu müssen, dass wir es nicht verdient haben und so weiter. Ja, mehr habe ich gerade nicht mit. Das ist gerade, ich weiß nicht mal, ob das eine halbe Stunde ist oder so, weil spielt auch keine Rolle. Ich denke, ich habe gespürt, was meine Botschaft ist. Petra. Danke. Also ich habe gemerkt, dass alles, was du gesagt hast, in meinem Herzen in Resonanz gegangen ist. Und das ist wirklich das, glaube ich, wo wir uns alle nachsehen, weil wenn aus dem Herzen gesprochen wird und es im Herzen ankommt, dann gibt es keine Trennung, dann gibt es keine Bewertung, ja, sondern dann gibt es einfach nur Berührtheit und es wird einfach das geteilt, was in dem auftaucht. Und ich bin gerade total berührt.
Petra, ich möchte, ich bin hier. Hier. Da, hier. Ich möchte auch Danke sagen für deine Offenheit, für deine Verletzlichkeit, für die Tiefe, für die Traurigkeit. Das ist ganz mutig und ganz schön und ich bin auch berührt. Wie wahrscheinlich viele so.
Ich habe einen Satz im Kopf, in einer endlosen Schleife. Deswegen muss ich ihn einfach mal rauslassen, damit er mich nicht quält. Das war voll schön. Es ist einfach so schön, einen Menschen zu sehen, der so mutig und authentisch spricht. Das war voll schön.
Auf dem Weg, das Mikro zu holen, habe ich ein Wort vergessen, das mir jetzt wieder eingefallen ist und das ich ganz wichtig finde, nämlich die Verletzlichkeit, die du gezeigt hast. Berührt mich gerade ganz sehr, so ich finde es total wichtig, gerade und auch in unserem Kreis hier, dass wir den Mut haben dazu und uns das auch eingestehen, dass das da ist und dass das sein darf und auch auf die Gefahr hin, dass das vielleicht jemand ausnutzt in dem Moment. Und deswegen möchte ich dir für die Verletzlichkeit, die du gezeigt hast und für den Mut dazu nochmal ganz großes Danke sagen.
Ja, ich wollte auch Danke sagen. Noch mehr als deine Worte haben mich auf jeden Fall die Gefühle berührt, die du freigelassen hast, die man sehen darf. Das ist was Besonderes. Danke.
Danke, Petra.
Ja.
Als ich dir zugehört habe, habe ich mich erinnert gefühlt an etwas, was ich in der Wüste von Charles gelernt habe. Ich bin nämlich eine von den Glücklichen, die mit Charles in der Wüste war. Und von unserem Slogan gibt es auch ein Lied, was wir gerade eben gehört haben, schon bevor hier der Raum sich gefüllt hat. Lieben, dienen und erinnern. Und ich denke, diese Runde hier ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig immer erinnern. Und du hast mich wieder erinnert und dafür möchte ich dir auch noch danken.
Ich war auch heute schon dreimal in der Situation, dass männliche Kollegen eine Definition für aufgewacht oder nicht machen wollten. Das ist aufgewacht, das ist nicht, du hast es verstanden, du hast es nicht, so ist es nicht. Und ich bin dir dankbar dafür, dass du sichtbar gemacht hast, dass ein Mensch, der auf dem Weg ist, der zwischen diesem leeren Raum, von dem du gesprochen hast, und den Metallblasen, die immer noch aufsteigen, und nicht unbedingt nur aus dir, sondern aus dem Kollektiv, dass es ein Weg ist. Es ist kein Ergebnis, es ist kein Contest, es ist kein Wettbewerb, es ist keine Leistung, es ist kein Label. Es ist ein Weg, auf dem wir alle sind. Und in dem Moment, wo wir uns entscheiden, andere zu begleiten, das noch lange nicht heißt, dass unser Weg zu Ende ist. Sondern dass wir einfach etwas bereit sind zu teilen, was sehr persönlich ist.
Ich freue mich über diesen weiblichen Aspekt und über deine Sichtbarkeit und über etwas ganz, ganz Weibliches. Und wo ich jetzt so merke, dass diese Weiblichkeit auch ihren Platz bekommt, da kriege ich ganz viel Raum und ganz viel Freude. Und wo ich denke so, ja, nicht das eine ist eine Qualität, die ist fein, und das Weibliche hat eine Qualität, die ist auch fein. Und das war für mich etwas Urweibliches, was du, also das Wie, und vielen, vielen Dank.
Hallo, ich möchte mich auch bedanken. Ich bin ja auch schon ein bisschen, weil ich morgen hier was vorlese, mit diesem Thema Verletzlichkeit und sich zeigen beschäftigt. Und irgendwie ist es in mir immer noch so, dass ein Teil da ist, der glaubt, sich so nicht zeigen zu dürfen. Und ich auch noch ziemlich Angst davor habe. Ich bin dankbar dafür, dass du berührbar, verletzlich dich zeigst. Und ich glaube, das versuchen wir dauernd, ständig irgendwie im Alltag wegzuschieben. Und es ist schön, dass es Raum findet, hier einfach sein zu dürfen. Ja, danke.
Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich in Zartheit und Sanftheit geboren bin. Und das, was du ausgedrückt hast, war für mich Zartheit, Sanftheit und Lieblichkeit. Und das durchzieht mein ganzes Leben. Und immer wieder bin ich so verletzt. Immer wieder, immer wieder. Dadurch, dass einfach in unserer Gesellschaft und besonders auch von dem Mann, immer so viel Rationalität bei mir ankommt und ich versuche, dem irgendwie standzuhalten. Und es gelingt mir immer wieder nicht. Und immer wieder ist da diese Verletzlichkeit und dieser Schmerz. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich will das nicht konservieren. Aber es ist immer wieder da. Und mir ist aufgefallen, dass sehr viele Frauen dir Resonanz gegeben haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass das, was du gesagt hast, den zarten Anteil der Männer auch berührt. Und ich wünsche mir sehr, dass ihr den Schmerz spüren könnt, der in euch selbst ist und der einfach immer wieder geschieht zu diesem Frausein, zu diesem Weiblichsein. Dass wir uns dann einander begegnen können. Ich für meinen Teil auf jeden Fall muss mir jedes Mal eigentlich täglich mehrfach selber Mut geben, um wieder auf die Menschen zuzugehen, weil immer wieder Angst vor der erneuten Verletzung meiner Zartheit ist. Und ich möchte alle einladen, diesen Teil Raum zu geben, damit wir Versöhnung erleben. Ich auf jeden Fall für meine Seele.
Ich liebe diese Verletzlichkeit und all diese Gefühle. Und für mich ist es so, hat das überhaupt nichts mit Schwäche zu tun. Im Gegenteil. Für mich ist das alles die Einladung, mich davon. Für mich fühlt es sich an, als wenn es mich beschwert, im positiven Sinne. Es ist für mich überhaupt nichts Negatives. Traurigkeit, Schmerz, auch Angst, Wut, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. All diese Gefühle sind für mich wie eine Beschwerung. Und wenn ich nicht gegen diese Beschwerung ankämpfe, sondern sie vollständig zulasse, dann ist es wie Steine, die ich mir ans Bein binde und ins Meer gehe, und dann ziehen mich diese Steine immer tiefer, ziehen mich hinein in diese tiefe Dunkelheit, in dieses Schwarz, in diese Weite, in diese Unendlichkeit, in diese Bodenlosigkeit und in dieses absolute Potenzial, wo alles enthalten ist. Und da ziehen die mich hinein, und da ist unendliche Kraft. Und die gehört nicht mir, nicht mir als Person. Aber die ist da und wird gesehen und gespürt. Ich löse mich darin auf. Das ist für mich ein vollkommen natürlicher Vorgang. Man braucht bloß aufhören, sich dem zu widersetzen. Und man muss sich davon vollkommen erfassen lassen. Und dann geschieht das eigentlich ganz von alleine, dass es einen in diese Tiefe zieht. Da ist für mich die absolute Kraft. Das hat überhaupt nichts mit Schwäche zu tun. Im Gegenteil, dadurch, dass ich etwas nicht fühle, nicht zulasse, etwas nicht sehen möchte, etwas mich von etwas in mir fernhalte, vor allem in mir, verhindere ich dieses Sinken in diese Tiefe und schneide mich davon ab. Und für mich hat das überhaupt nichts mit Mann oder Frau oder so zu tun. Mich verwirren diese Begriffe schnell, und da geht es bei mir im Kopf. Und was soll das? Jetzt hört er auf mit dem Scheiß. Hat man als Mann nicht genauso das Recht? Da geht es dann so los, und ich weiß, ja, das ist so eine kleine Nummer hier. Hier oben. Ich vergiss es. Absoluter Bullshit. Aber es mag sein, dass es entweder tatsächlich die Tendenz eher ist, dass mehr Frauen das zulassen können oder so. Oder vielleicht geht es auch darum, dass mehr Frauen es leichter haben zu zeigen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich merke nur für mich selber, stimmt so einfach nicht. Ich habe da einen anderen Blick auf die Dinge. Ich kenne genauso viele Frauen, die unglaublich verkopft sind und einen Plan haben und durchs Leben gehen wie so ein wie so ein Mann. Danke. Man wird ja geradezu gezwungen, mir das Richtige zu sagen. Ja. Und ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Es gibt nichts Schöneres, als in einer Runde zu sein und in diese Verletzlichkeit hineinzufließen. Gerade genieße ich das aufs Äußerste, wenn scheinbare Schüler kommen oder Leute, die irgendwas von mir, was auch immer, ich nenne ihr gar nicht so unbedingt, so, wenn die zu mir kommen und da diese scheinbare Sicht nach oben oder so ist oder so, dann liebe ich das ganz besonders, wenn das bei mir dann auch mal sein soll. Also wenn da mal was kommt, was mich so berührt, dass ich mal auch richtig herzhaft weinen muss, das ist toll, das ist großartig. Und dann gibt es diese Rückkopplung, dass diese Sichtweise auch bei den Kommenden sozusagen einfach auffliegt. Und man sich dann so gegenseitig irgendwie austauscht. Und das ist für mich selber eines der größten Geschenke, die ich immer wieder mal erleben darf. Würde ich gern öfters, aber es passiert nicht so oft.
Ich finde nur ganz lustig, ich habe mal so ein YouTube-Filmchen gesehen, wo sie so einen Test gemacht haben. Und da haben sie dann eine Menge erwachsene Männer und Frauen hingestellt und gefilmt und haben gesagt, so, und jetzt lauf mal, wie du jetzt laufen würdest. Die haben ganz normal gelaufen oder tanz mal, wie du tanzen würdest. Das haben sie alles gemacht. Und dann hieß es, so, und jetzt lauf mal wie eine Frau. Oder tanz mal wie eine Frau. Und bei Männern war dann gleich das Verhalten so, und das Komische war sogar bei Frauen, sogar Frauen haben dann so ein bisschen ungelenker getan, so ein bisschen unfähiger getan. Und dann hat man kleine Kinder hat man dann hergestellt, also die waren dann 7, 8, 9, 10 höchstens, und hat das Gleiche gesagt. Und da war die Reaktion vollkommen anders. Da ist das Mädchen dann erst richtig losgelaufen. Und sogar die Jungs haben Gas gegeben und für die hat das gar nichts irgendwie was mit Schwäche oder Schwachsein oder so zu tun gehabt. Da sieht man, dass das eine reine Konditionierung ist. Die wohl da sein darf, aber die ich halt auch in der Hinsicht total hinterfrage und sage. Also ich finde das zwar einerseits verständlich, ja, Weiblichkeit und zart sein und auch das typisch Weibliche, aber also ich habe diese beiden Seiten absolut in mir. Manchmal muss ich heulen, wenn ich irgendeinen berührenden Song höre oder einen Film sehe. Und es ist dann schwierig zu sagen, ja, das ist meine weibliche Seite. Das ist einfach eine Seite von mir. Danke.
Ich würde ganz gern die Aufmerksamkeit nochmal zurück auf das Thema im Prozess sein und bleiben und Lehrer-Schüler-Rollen holen, weil das ist jetzt ein paar Mal hier aufgetaucht, auch dank dir, dass du gesagt, du hast berichtet von Erfahrungen, wo du mit Menschen zusammen bist, die du Schüler nennst, die dich als Lehrer sehen. Du hast von den Projektionen gesprochen. Ich habe damit auch seit 15 Jahren immer wieder zu tun. Und ich habe in den letzten Monaten extrem damit zu tun gehabt, nicht mehr Projektionsfläche sein zu wollen für irgendeine Perfektheit, für irgendein Allwissen, für irgendeine Unirritierbarkeit. Also, und habe sogar absichtlich manchmal persönliche Dinge in Gruppen oder in Lehrer-Schüler-Situationen gebracht, die zum Austausch eingeladen haben oder zur Augenhöhe eingeladen haben, weil ich es nicht mehr ertrage, diese Illusion aufrechtzuerhalten von dem gefundenen Allwissen, von der gefundenen Lösung. Und mich würde extrem interessieren, gerade von Menschen, die eben auch als Begleiter und Begleiterinnen, Lehrer oder Lehrerinnen unterwegs sind, wie sie mit ihren eigenen Prozessen, mit ihren eigenen Unsicherheiten in ihrer Rolle von Angesicht zu Angesicht mit Menschen, die sie begleiten, umgehen.
Ich bin 2004 habe ich dieses sogenannte Erleuchtungserlebnis gehabt, wo ich merkte, alles ist anders und nichts hat sich verändert. Und dann war ich so 3 Monate glücklich ohne Ende und stellte fest, dass nach 3 Monaten, dass ein bestimmter Aspekt des Mitgefühls mir abhanden kam. Und diesen Aspekt kannte ich von einigen Satsang-Lehrern, wo ich für mich geschworen habe, so für mich nicht. Und dann habe ich entschieden, mich wieder zurückfallen zu lassen, also meine schöne Erleuchtung zu riskieren und bin wie unter die Wolkendecke wieder freiwillig zurück. Und habe dann wahrgenommen, aha,
Die Sonne scheint immer, die Wolken kommen und gehen. Vorher war das umgekehrt. Und dieses im Prozess sein, sich nass regnen zu lassen, ein bisschen gewaschen zu werden, diese Blubberblasen, die da hochkommen oder wie immer man das nennt, hat mich dazu, also ich habe gemerkt, so, da ist mein Mitgefühl wieder da und ich selber mache mich komplett transparent. Das heißt, meine Schüler gegenüber, die kennen auch meine dreckige Unterwäsche. Und ich erkläre fast alles. Ja, so dreckig ist sie auch nicht. Also ich erkläre fast alle Beispiele aufgrund von eigenen Erlebnissen oder von eigenen Verletzungen und habe die Erfahrung gemacht, dass das in meinem Gegenüber unglaublich viel Freiheit gibt. Und das hat, also auch, ich habe jetzt ein Buch geschrieben und ich mache mich einfach immer wieder nackig und merke, dass das einen ähnlichen Effekt hat wie bei dir, dass es einfach wahrgenommen werden kann, gefühlt werden kann und ja, es macht auch sehr verletzbar. Und meine Erfahrung ist, umso mehr ich mich von mir selber verletzbar mache oder was du heute Morgen gesagt hast, ja, dieses Risiko eingehen, verletzt zu werden, wissend, es kann mich ja nur das verletzen, wo ich noch eine Resonanz habe, also wo dann noch eine Blubberblase oder ne, noch eine Wolke irgendwie vorhanden ist, das macht mich sehr bei mir bleibend. Und wie gesagt, das darf jeder wissen und ich bin gerne verletzbar. Und ja, in dem Moment, wo man mich erwischt, weil da noch eine Resonanz ist, tut weh. Und jeder meiner Schüler und jeder meiner Mitmenschen hat halt die Erlaubnis, mich auch zu verletzen. Kann ja nur mich da erwischen, wo ich eh noch verletzt bin.
Also ich habe auch eine ähnliche, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, vor circa einem halben Jahr eine ähnliche Erfahrung gemacht, die mit einer Massivität in die Idee einbrach, zu lehren. Ich entdeckte irgendwann, wie mit einem Riesen, wie ich einen Prozess mit Menschen initiierte, wie ich selber in einen unglaublichen Sog einer dieser Arbeit selber kam, die ich da angeboten hatte. Und dies löste so eine Massivität aus, dass alles zum Erliegen kam. Es war noch nicht mal eine Entscheidung, sondern es war einfach klar, dass das dass ich einer Identität wieder auf den Leim gegangen war. Die Identität eines Lehrers. Wobei ich gerade ganz viel darauf Acht gegeben habe, diese Identität nicht aufkommen zu lassen. Mich auch immer mit all dem Scheiß gezeigt habe, sondern teilweise sogar, manche Leute fanden es fast zu viel, was ich dann teilweise von meinen persönlichen Schatten und Prozessen so gezeigt habe. Weil sie der Meinung waren, dann könnten sie mir nicht mehr vertrauen, wenn sich jemand so immer nur erzählt, dass es bei ihm auch ganz schön abgeht. Trotzdem musste ich irgendwann feststellen, wo irgendwie so die Kraft sich bündelte und sich ausrichtete und irgendwas in eine ganz klare Richtung ging, dass ein anderer Teil anfing, dieses zu übernehmen und sich anfing, damit zu identifizieren. Genau mit dieser Rolle. Und dieser Schmerz, wie das erkannt wurde, war unglaublich. Für mich ist auch dieses Forum so eine Art Checkpoint auf eine Art und Weise. weil mich das immer interessiert hat, was ist denn hier eigentlich, was ist das eigentlich? Was ist Erleuchtung, was ist Erwachen, worum geht das hier eigentlich? Kann man das überhaupt definieren? Muss man das definieren? Sind wir das nicht schon alle? Wir sind doch alle in dem drin, wir kommen alle aus dem Gleichen. Wir sind doch nur Aspekte des einen Großen. Die Art und Weise, wie das wahrgenommen wird, wie tief wir damit gehen können, wie tief wir in diese Demut gehen, uns dem wirklich hinzugeben und innerhalb dieses Prozesses uns zur Verfügung zu stellen, dafür, dass eine Kraft durch uns wirkt, wo niemand mehr ist, der dieser Kraft im Wege steht. Das war immer mein Anspruch, den ich an das Teilen von dem gehabt habe. Ich habe so viele Lehrer getroffen, die mir irgendwie komischerweise immer den Hinterhof mit ihren Mülleimern gezeigt haben. Also sobald man jemanden, einem Lehrer in meiner Wahrnehmung, und ich habe viele, viele Lehrer getroffen, hat das Leben immer mir die Mülleimer gezeigt, ganz schnell. Und das schmälert überhaupt nicht die Qualität eines Lehrers oder die große Kraft, die da durchwirkt. Aber einhergeht, dass wenn derjenige nicht bereit ist, diese Mülleimer quasi auch sich anzugucken und sie auch mal ab und zu ausleert oder einfach ganz klar damit umgeht, dass es so schnell zu subtilen Machtmissbrauchsgeschichten kommt. Und das muss gar nichts Schlimmes sein, das können kleine Details sein. Und vielleicht gerade, weil in meinem System so viel Aufmerksamkeit darauf gegeben wurde, tauchte das in meinem eigenen System genauso auf. Es war nichts Dramatisches, aber es waren Kleinigkeiten, wo ich sage, ah, und da ist eine Ekel, also so ein richtiges Erschrecken dahinter. Damit authentisch zu sein und diesem dann einfach auch diesem Impuls zu folgen, anstatt einer Idee weiter hinterher zu gehen, manche Leute leben davon, manche Leute haben sich was aufgebaut und haben einen Namen und haben ein Bild abzugeben. Was absolut erschüttert wird, wenn vielleicht plötzlich Dinge auftauchen, die sich zeigen. Das halte ich für eines der wichtigsten Dinge, diese Ehrlichkeit für sich selber oder auch für die Menschen, die zu einem kommen, auch zu bewahren, anstatt diesem Imperium wieder auf den Leim zu gehen. Und das ist mir sehr wichtig. Und das ist mein Prozess der letzten Zeit, den ich mit euch jetzt teilen möchte. Und ich finde es sehr spannend, dass wir hier darüber reden und dass es auch auf diesen Punkt kommt. Ich danke, dass es auch mal angesprochen ist.
Ihr macht sich über solche Dinge einfach gar keine Gedanken mehr. Es geht mich ja nach, ob ich jetzt verletzlich sein muss, ob ich mich zeigen muss, ob ich schaue, dass ich keinen Machtmissbrauch habe oder wie ich irgendwas machen muss. Mein Gott, das ist alles so anstrengend. Das Leben offenbart sich doch jeden Moment einfach, wie es ist. Aber das ist so eine furchtbare Einfachheit, die der Geist nicht akzeptieren mag, weil da wird er arbeitslos. Und zu sehen, was in dem Moment passiert, und das Sehen zu sein, ist die absolute Gnade, ist die absolute Offenheit für Sanftheit, für Verletztheit, für Zorn, für Aggression, einfach für alles. Und dann kommt die Idee irgendwo rein, man müsste wieder irgendwie sein. Der Wunsch, man müsste irgendwie alle viel mehr der Sanftheit zeigen. Aber das Gegenteil gibt's halt nun mal auch. Wir können nichts aussortieren. Und jetzt mal, wenn wir das versuchen, rollt uns das andere wieder drüber. Aber der Moment hier, der zeigt uns immer alles. Und was einfach da auftaucht, das ist gesehen und da ist kein Bedürfnis nach einer Korrektur. Und was interessiert euch das jetzt, ob jetzt das Herz da gerade rast oder nicht? Das ist doch sowas von gleichgültig. Weil in Wahrheit spricht es nicht gern vor vielen Leuten. Aber es interessiert niemand. Da ist ein Zusehen, da geht es zum Mikrofon, weil irgendwas anscheinend gerade das ausdrücken möchte. Und jetzt ist ein Zuhören, was da gesprochen wird und keine Ahnung, was da rauskommt. Ob Weisheiten oder Nicht-Weisheiten, ob man über Fußballspiel redet oder ob man über das Wetter redet oder ob man über Göttlichkeit redet. Wenn ich da keine Unterscheidung mehr mache, keine Unterscheidung mehr von dem, was hier passiert, dann ist es einfach nur der Seher, der das alles sieht. Und der sieht sogar Unterscheidungen machen und hat nichts dagegen. Ja? Aber das ist das, was uns immer wieder so quält, wenn wir immer wieder nur eine Richtung wollen. Wenn wir denken, wir sind irgendwer, der irgendwo hin muss. Und das ist hier so ein tiefes Sehen, dass hier einfach keine getrennte Person ist, die irgendwo hin muss. Und dass hier einfach nur der Moment ist, so wie er sich ausdrückt. Eines in scheinbar vielen. Und wenn mir jemand gegenüber sitzt und plötzlich kommt eine Wallung, bei dem kommen Tränen. Ja, dann kann es passieren, dass sie einfach mitweint. Ja? Da ist ein Zusehen, dass Tränen aufsteigen und die fließen raus. Und dann ist wieder vorbei, dann ist wieder was anderes. Und kein Festhalten mehr an dem, was war. Direkte Erfahrbarkeit von dem, was gerade ist. Egal, wie sie es gerade anspürt. Gleichgültig. Gleichgültig.
Also ich weiß nicht, ob ich es richtig beschreiben kann, aber ich werde irgendwie wütend. Ja, also ich habe das einfach nur so wahrgenommen, dass Leute sich zeigen und das gar nicht bewertet wird. Aber da, für mich ist es so ein Empfinden, dass da so eine Bewertung drin ist in dieses, es ist alles so, wie es ist. Ist ja auch richtig. Aber es haben sich einfach Leute gezeigt, da war ja gar keine Beurteilung drin. Also mir kommt das irgendwie gerade ein bisschen lehrerhaft, ein bisschen drüber vor.
Also ich empfinde es immer, dass es eine große Diskrepanz zwischen zwei verschiedenen Lagern gibt. Fast schon, da kommt mir das manchmal vor. Wobei ich darin eigentlich überhaupt keine Diskrepanz sehe, weil dieser Moment und genau dieser Prozess, den ich jetzt rückwirkend über einen längeren Zeitpunkt innerhalb dieses Erfahrungsraumes mache, ist ein Prozess, der von meinem Bewusstsein abläuft und der einfach so geschieht, wie er geschieht. Und dieser Moment ist einfach dieser Moment. Trotzdem ist da eine gewisse Intelligenz, die guckt hin und sagt, oh, sowas passiert. Ach, interessant. Das ist ja Wahnsinn. Ah, ja, ja. Oh, jetzt gucken wir mal. Hallo. Ah, da haben wir wieder was gelernt. Wahnsinn. Ich schalte auch meine Intelligenz deshalb nicht aus, nur weil hier ein Erleben Moment für Moment ganz klar stattfindet, auf das reagiert wird. Und worüber wir ja uns jetzt hier unterhalten können, es ist immer eine Rückschau. Es ist eine Story, die ich erzähle. Das ist eine Story von diesem Typen hier, der hier stattfindet. Und das ist Evolution. Ganz einfach. Evolution, die letztendlich nur im Geist stattfindet, aus einer absoluten Sicht. Weil immer nur dieser Moment der direkte Punkt des Erlebens ist. Und das ist das Nadelöhr, durch das das hier durchgeht. Und je tiefer das in das hier durchgeht, umso klarer. Ich brauche an meiner Geschichte auch nicht festhalten. Sie ist ein Film, der abläuft. Ein Film, aus dem ich lerne oder etwas gelernt wird und was geteilt wird jetzt hier. Es widerspricht überhaupt nicht dieser absoluten Sicht. Aber so kommt es rüber. Und das wird halt auch gespürt. Und diese Diskrepanz, finde ich, klafft manchmal ein bisschen auseinander, weil das eine lehnt doch das andere gar nicht ab.
Ich habe das...
Das ist das Schöne, weil das, was gesprochen wird, kann immer wieder in Projektionen fallen. Ja. Und wie könnte hier irgendetwas abgelehnt werden? Und alles, was hier gesprochen wird, und weil jemand anders ankommt, dann kommt es bei dem an, so wie es einfach da gerade ankommt. Und beim anderen ganz anders. Das ist das Spiel. Und das ist alles die Projektion, die dann passiert. Und da ist keine besser und keine schlechter. Ja? Wenn ich aus der Sicht des Absoluten spreche, dann ist das einfach hier so. Weil hier einfach die Erfahrbarkeit ist, dass diese Stille immer alles aufsaugt, komplett. Und dass egal was passiert, diese Stille nicht berührt werden kann. Und da drin verankert zu sein, ist einfach die Loslösung und die Reinziehung in alles. Du bist alles in jedem Moment und gleichzeitig nichts davon. Und das spürt sich manchmal ganz grausam an und manchmal ganz schön. Aber ich bin nicht berührt davon. Und dadurch kann ich beides zulassen, kann ich beides einlassen. Aber ich greife weder nach dem einen noch nach dem anderen. Und das ist für mich ein ewiges Sehen, dass das Absolute immer absolut ist. Und dass niemand irgendetwas forcieren kann oder weglassen kann oder was machen kann, sondern dass einfach dieses aus sich selbst heraus in jedem Moment alles ausspuckt und wieder einsaugt. Alles, was hier gesprochen wird, was hier gespürt wird, was hier gemacht wird, alles. Und das sind alles nur Ideen, ja? Alles nur Ideen. Und die Ideen sind wunderbar, weil die sind dafür da, dass sie dann wieder platzen können. Und wenn die Idee wieder platzt, dann sehen wir, dass es wieder nur eine Idee war. Und dann platzt es wieder in die Leere deiner selbst. Und da ist einfach nichts mehr. Aber das heißt nicht, dass keine Ideen mehr auftauchen. Ja? Aber das ist so schön, wenn sie auftauchen, dann sieht man wieder, wenn sie wieder platzen. Und es gibt auch für mich kein Ankommen, wo ich sage, okay, jetzt habe ich es, ja. Da bin ich jetzt und jetzt habe ich es und das gehört mir jetzt. Nein. Das gibt es für mich nicht. Das ist ein ewiges, sich immer wieder neu einlassen auf diese Stille des Moments. Mit allem, was sich darin zeigt, mit absolut allem. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass mich irgendwas wütend macht, dann weiß ich, das ist bei mir hier. Der andere kann nichts dafür. Und die ist willkommen. Das hast du, wie ist dein Name? Vorhin so schön beschrieben. Wie? Johann, ja. Das so, weil das kann man nutzen, ja, nicht an diesen Gefühlen kleben zu bleiben, sondern die zu nutzen, um sich wirklich wieder in die Tiefe ziehen zu lassen. Und wieder zu sehen, mitten in dem, was hier gespürt wird, ist absolute Stille. Ist absolute Leere. Und hier ist immer Frieden. Und die Interpretationen, die passieren, die Projektionen, Interpretationen, die passieren so schnell. Da war ich gestern mit jemandem zusammen, ein schönes Gespräch, und ich hatte scheinbar einen Ring. Und sie fragt mich zum Schluss, was ich denn da habe. Einen Ring, so hat es für sie ausgeschaut. Und dann sage ich, das ist ein Zwiebelring, weil mich eine Wespe gestochen hat. Und sie hat gedacht, das ist eine besondere Form von einem Ring, den man aus dem Sektkorken gemacht hat, weil man gerade nichts anderes hatte. Und das ist ein Verlobungsring. Ja, ein neuer, der einfach so gemacht worden ist. Ich gesagt habe, geile Projektion, ja. Ja, tolle Interpretation, super. Ja, und das passiert am laufenden Band in unserem Geist. Und je mehr da wir der Stille vertrauen, umso schneller sehen wir das. Diese Stille zu sein, die offenbart uns das alles. Und das ist für mich eine unendliche Liebe, die von Liebe nichts weiß. Und die ist der Hammer. Die haut mich immer wieder um.
Mir kommt so vor, als hättest du gerade so die Ebene gewechselt, auf der alle anderen vorher waren. Und ich verstehe auch deine Wut oder das, was du ausgedrückt hast, so dieses Gefühl. Ich habe am Anfang war ich auch ein bisschen verunsichert über das, was da kam. Und dann war es für mich einfach so, dass ich das Gefühl hatte, die Ebene wurde gewechselt. Und die Ebene ist bestimmt auch ganz wahr und ganz da. Für mich persönlich kann ich sagen, mir fehlt tatsächlich das Gefühl der Liebe oder das Gefühl des Herzens. Das verunsichert mich da an der Stelle gerade ein bisschen und da weiß ich gerade nicht, es fühlt sich gerade einfach ein bisschen seltsam an.
Ja, mein Herz ist schwer erregt. Es pumpert sehr bis zum Hals und es ist mir nicht egal. Und ich lasse es nicht pumpern, sondern ich möchte es gern teilen. Und dieses Teilen von Petra, das uns vorhin alle so berührt hat, das war ein Teilen auf Herzebene. Das hat uns alle erreicht. Wir konnten mitsprechen, wir konnten mitschwingen. Wir waren auf Augenhöhe. Wir haben einander gesehen. Und das hat andere, mich eingeschlossen, eingeladen, weiter zu teilen, die Verbindung erlebbar zu machen. Und mit einem S, dem das Mikrofon entgegenkommt, weil es so ist, wie es ist, und das Herz, das da schlägt, aber es schlägt halt, hat sich mein eigenes Herz einfach plötzlich irgendwie in der Ecke stehen gelassen gefühlt. Ja? Und ich stehe zu meinem Herzen. Ich kann die Dinge durchaus auch von da weit oben betrachten. Ich kann mich durchaus einklinken in den Fluss der Zeit jenseits von Individualität. Aber im Moment gab es gerade Herzen, die präsent waren, die sich berührt haben, die sich verbunden haben und ausgetauscht haben. Und ein Überflieger, dem die Zeit durch die nicht vorhandenen Zellen fließt, ist einfach nicht in Resonanz mit diesen Herzen, die da jetzt gerade im Raum sind. Und ich persönlich war so dankbar dafür, dass wir gerade direkt unmittelbar als Menschen eins zu eins da sind und uns über die Erfahrungen, die wir jeder für sich auf eigene Art und Weise mit dem Absoluten, mit dem, wovon du da gerade gesprochen hast, aber leider out of space. Wir haben diese Erfahrungen gemacht, wir sind da, um uns auszutauschen darüber. Und das ist zunächst mal die Sprache, die wir alle verstehen. Und in diesem Raum und mit dieser Intention zusammenzukommen, da erscheint es mir einfach sehr unangemessen, vom großen Absoluten zu sprechen durch eine nicht präsente Person. Ich möchte gern mit dir sprechen, Petra, was du da erlebt hast, und mit dir, Arne, mit dem Prozess. Und dann kann mein weiter Geist wieder ins Nirvana gehen und weiter beobachten.